Heute zu Gast der Großhotelier und Gründer, Eigentümer, Erfinder der Lanserhof Resortkette, Christian Harisch.
Weil wir eben auch eine Klinik sind, die Atmosphäre eines 5-Stern-Hotels hat. 10 Tage oder 2 Wochen, je nachdem, wie lange man bleibt, konzentriert man sich auf sich selbst. Es gibt keinen Alkohol, es gibt keine Zigaretten, es gibt keine Bar, es gibt keinen Roomservice. Man hat die Kalorien, die man zu sich nimmt, sind abhängig von der Kurstufe. Das kann zwischen 0 und 600 oder beim Sportler auch 1200 sein.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Ich habe es dem Christian erspart, schon im Intro zu sagen, dass er auch gerne als der König von Kitzbühel oder der Tycoon von Kitzbühel sogar bezeichnet wird, einfach weil er da sehr viele Hotels besitzt und auch Restaurants. Da sprechen wir auch gleich drüber. Darüber hinaus ist der Podcast vielleicht deswegen interessant, weil der Christian ein ganz neues Konzept erfunden hat, und zwar die Lanserhöfe oder die Lanserhof Resorts. Mittlerweile gibt es davon mehrere in Europa. Immer eine Mischung aus Klinik, Hotel, Reha und ehrlicherweise auch nicht ganz günstig. 7 Tage Mindestaufenthaltszeit kostet dann schnell mal mindestens 4.000 Euro oder mehr. Also was es damit auf sich hat, warum er für ein Resort mit 68 Zimmern 130 Millionen Baukosten akzeptiert und dann auch noch versucht, tibetanische Mönche zu gewinnen, die dann die Zimmer vorab ausräuchern. All das hat er mir erzählt. Wilde Geschichten, spannender Podcast mit Christian Harisch. Auf geht's! Moin.
Guten Morgen.
Also Hotelier ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen eine Untertreibung, du bist Unternehmer, aber Hotels sind dein Ding.
Ja, ich würde sagen, ja, ich bin ein Gastwirt. Uns ist das Wichtigste, dass wir den Gast im Zentrum haben, in der Familie seit 125 Jahren. Und rund um den Gast bemühen wir uns, als Dienstleister tätig zu sein.
Und das müssen wir jetzt ein bisschen erkunden, weil das klingt so ein bisschen, ja, sind Gastwirte. Aber du hast jetzt einige sehr, sehr große Projekte, die du gerade so betreibst. Es fing mal an in Tirol oder in Kitzbühel. Du bist auch so ein bisschen der König von Kitzbühel, sagt man oder liest man über dich, weil du da de facto irgendwie 5 Hotels, 5 Restaurants, also so halb Kitzbühel gefühlt, ist in eurem Besitz.
Ja, das ist natürlich völlig übertrieben, König von Kitzbühel. Also bei uns gibt es zum Glück keine Könige mehr, sondern wir haben einen Bürgermeister, der der Chef in Kitzbühel ist. Und wir dürfen dort einige Gastronomiebetriebe betreiben und sind darüber sehr glücklich. Seit 125 Jahren, wie gesagt. Wir sind in den letzten Jahren in Kitzbühel auch stark gewachsen, weil wir einfach die Heimat für wesentlich ansehen. Aber natürlich ist der Hauptfokus von uns die Gesundheit und die Entwicklung der Gesundheitszentren.
Bei dir war das jetzt aber schon ein Teil in die Wiege gelegt, aber zum Teil hast du es auch sehr stark entwickelt. Also du bist aufgewachsen in einem, also als Sohn von Gastwirten in Kitzbühel, aber es war noch da kein Imperium der heutigen Art, sondern das hast du dann nach Umwegen erstmal Jura studiert, eine Ausbildung gemacht, irgendwie zum zum Kellner, Koch, also eine Küchenausbildung oder eine Gastwirtsausbildung gemacht, dann Jura, dann glaube ich Einkaufszentren entwickelt und dann angefangen irgendwann in der Hotellerie richtig anzugreifen.
Ja, so ungefähr stimmt das, wobei man sagen muss, ich habe einen Partner seit über 25 Jahren, den Stefan Rutter, der für die ganzen Einkaufszentren zuständig ist. Und wir machen die Dinge gemeinsam und man kann oft einmal sagen, dass 1 und 1 3 ist. Ich bin jemand, der sehr gerne Partnerschaften eingeht und der erste und wichtigste Partner war für mich der Kommerzialrat Plätzer, der sehr früh Vertrauen entgegengebracht hat und mit dem der Lanzerhof und die Erfolgsgeschichte eigentlich begonnen hat, wobei damals noch der Professor Wieser dabei war, der über Jahre den Lanzerhof ursprünglich aufgebaut hatte.
Also Lanzerhof, das ist ja das aktuell ganz große Thema, da kommen wir gleich nochmal ausführlich zu. Aber erstmal Einkaufszentren, also das hast du gerade so mal eben nebenher gesagt, ich habe recherchiert, 43 Stück habt ihr gebaut, das ist ja auch nicht so wenig.
Ja, in Österreich halt, also besser in, okay. Besser in New York als in Österreich, aber für österreichische Verhältnisse ist es ganz, sind wir eigentlich stolz drauf, aber wir müssen ja immer das sehen, wir sind ja jetzt sehr viel in Deutschland unterwegs und das Österreich ist halt immer einmal durch 10.
Okay, aber trotzdem 43 Einkaufszentren. Dann habe ich mir einmal also rausgeschrieben, welche Hotels da alle in Kitzbühel dazu, zu deiner Harrisch-Gruppe dazugehören. Der eine oder andere war ja vielleicht schon mal da. Also ist das Weiße Rössel, der Schwarze Adler, das Lisi Family Hotel, der Goldene Greif, glaube ich, euer Ursprungshotel, der Berggasthof Sonnenbühl, dann noch eine Reihe von Restaurants. Also schon eine große Liste. Welches war denn schon da, als du angefangen hast?
Der Schwarze Adler war schon da und wir hatten so eine Partnerschaft, also die ich von meinem Vater übernommen habe mit meinem Onkel. Da gab es das Goldene Greif als Familienhaus, den Maria Theresia und den Schwarzen Adler. Und 1998 war ein Schicksalsjahr, wenn man so will. Da hat der Lanzerhof begonnen und ich habe mich mit meinem Onkel im besten Einvernehmen getrennt und hatte dann Anführungszeichen nur mehr den Schwarzen Adler. Und heute haben wir dann das eine und andere dazu bekommen und wir sind auch ganz glücklich, dass wir das Schlosshotel Lebenberg betreiben dürfen. Das ist eigentlich unser größtes Haus, das uns aber nicht gehört, wo wir nur der Betreiber sind.
Was hat dich an Hotellerie so angesprochen? Ich meine, wenn man Einkaufszentren macht, dann ist man ja sozusagen schon richtig im Immobiliengame drin. Warum bist du so auf Hotellerie? Also ist das wie eine Familientradition oder ist das, das klingt für mich häufig gar nicht nach so einem guten Geschäft eigentlich, von den Margen, von den Aufwand, Personalbeschaffung. Das ist auch ein schwieriges Geschäft.
Ja, ich würde wahnsinnig gern irgendwas Digitales machen, aber als ich begonnen habe, war das noch kein Thema in den 80er Jahren. Und so war das damals ganz eine gute Geschichte, neben dem Studium oder neben der Schule als Kellner zu arbeiten. Und ich war ja schon ausgebildeter Kellner und da hat man natürlich sehr viel Geld verdient aus der damaligen Sicht, also weil man hat Trinkgeld bekommen, man hat auch sowas verdient und so konnte ich mir mit 18 Jahren schon aus dem Trinkgeld ein Auto kaufen und dann ein GTI kaufen, das war damals so ein Jugendtraum und man hat gearbeitet und ich sage, die Gastronomie ist deshalb faszinierend, weil du machst das Auftragswesen, nämlich indem du den Gast fragst, was er gerne essen oder trinken möchte. Dann machst du die ganze Logistikkette, das heißt, du bestellst in der Produktion, in der Küche wird produziert, dann lieferst du und am Schluss machst du auch noch das Inkasso, weil du kassierst dann auch noch ein. Also das ist praktisch ein ganzes Unternehmen und letztendlich geht es dort immer um das Thema Dienstleistung. Ob das geht bei Anwälten, bei Steuerberatern, bei Hoteliers, bei Gastwirten, bei Ärzten, bei Kliniken, das Dienstleistungsthema und auch in den Einkaufszentren, es geht um Convenience für den Kunden. Der Gast ist König und der Kunde ist auch König, wobei man natürlich aus der heutigen Sicht ganz wesentlich für uns ist, dass wir uns auf Augenhöhe bewegen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolut auf Augenhöhe sind, ob das der Spüler ist oder der Hoteldirektor oder der Chefarzt. Für uns sind alle wichtige Menschen, die das Ganze möglich machen.
Okay, das heißt, du bist großer Fan von Dienstleistungen am Ende?
Am Ende könnte man sagen, bin ich ein Dienstleistungsjunkie.
Okay. Und dann, also nach dem Aufbau dieser Gruppe und der Episode in deinem Leben mit den Einkaufszentren, die ja weiter von deinem Partner auch betrieben werden, die dir noch gehören, also anteilig, gab es dann die Situation, dass du die Chance hattest, ein Hotel zu kaufen in Lanz, das ist auch ein Ort im Inntal, glaube ich, ne, in Tirol, und darf man sagen, Wellness-Hotel war das damals schon? Nee, das war einfach ein relativ normales Hotel, ne?
Das war ursprünglich ein Ausflugshotel, das dann über eine lange Geschichte, das wird jetzt zu weit führen, zu einem Kurhotel wurde. Mhm. Das hat 1984 begonnen als Kurhotel und so ging es dahin. Und 1998 sind wir dann eingestiegen.
Und du hast es aber entdeckt und ganz ungewöhnliche Geschichte. dem damals ganz jungen René Benke quasi die Chance abgekauft, dieses Hotel zu kaufen. Der war damals irgendwie 20 und hatte schon eine Option auf dieses Hotel. Und dann hast du ihm die Option für viel Geld, damals viel Geld abgekauft und wolltest unbedingt dieses Ding haben. Warum?
Also wenn man ehrlich ist, muss man sagen, entdeckt hat es eigentlich der Kommissario Plätzer, der wiederum über den damaligen Bankdirektor der ortsansässigen Raiffeisenbank und ich war dabei als Berater ursprünglich. Und die beiden, der Bankdirektor und Toni Plätzer, haben gesagt, oder der Bankdirektor sagte, ich habe einen neuen Weinkeller. Und den wollte er dem Toni Plätzer zeigen, Mittag, für eine Stunde oder eine halbe Stunde. Dann sind die dort hingefahren, haben sich den Weinkeller angesehen, aber nicht mehr zurückgekommen. Okay. Und so kam ich dann dazu, dass ich das alles gemacht habe und zum Toni gesagt habe, du Toni, ich komme ja aus der Hotellerie, wollen wir das nicht gemeinsam machen, weil ich hätte damals das Geld alleine niemals gehabt. Ja. Und der René Benko hatte diese Option.
Als 20-Jähriger damals.
Als junger Unternehmer. Und die habe ich ihm dann abgekauft und das ausverhandelt und damals schon gemerkt, dass das ein toller Unternehmer ist, aber ich habe es nicht ausreichend gut eingeschätzt, weil sonst würde ich heute mit dem René noch in Partnerschaft sein. Ich hätte das niemals für möglich gedacht, dass das möglich ist, dass der René so eine Karriere macht. Aber er hat sich damals mit Handschlag, haben wir das abgeschlossen und das war dann auch so, wie es jetzt ist.
Was muss man denn für sein Hotel bezahlen?
Ja, das, wenn man das heute in Euro rechnet, nichts aus der damaligen Sicht. Also das kann ich mal, das ist, also das waren, ich kann es ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, es waren irgendwie 30 Millionen, aber nicht Euro, sondern Schilling. Ja. Also wenn man das jetzt in der, das ist 1998 in Schilling in Österreich, aber das Problem war, das Hotel hatte einen großen Investitionsstau. Das heißt, wir mussten dann über die Jahre investieren und das, die Marke weiter nach vorne bringen. Und so hat sich das Schritt für Schritt entwickelt, aber der eigentliche Change war dann, als wir nach Hamburg gingen.
Also auch mit der Marke Lanzerhof. Also du hast damals diese Urquelle von Lanz oder in Lanz quasi Lanzerhof dann gekauft und so fing die Markengeschichte bei dir an und dann hast du hier in Hamburg innerstädtisch eine Klinik eröffnet. Also auch wieder mit diesem klinischen und medizinischen Gedanken im Hinterkopf. Und das ist ein gutes Geschäft offensichtlich.
Naja, das war insofern, muss man sagen, was ich auch cool finde, dass der Toni Plätzer immer noch dabei ist. Und Hamburg war für uns so die Initialzündung, einen zweiten Standort zu haben. Und dann ging es ja dann den Tegernsee und dann ging es nach London und dann ging es auf Sylt. Und jetzt sind wir gerade wieder dabei, dass wir dieses Hamburg wieder neu, Anführungszeichen neu erfinden und hier die bestehende Struktur noch einmal ändern wollen, in eine private Klinik mit angeschlossener Reha. Das heißt, die postoperative Reha ist so unser Favorite jetzt in den Städten. Und wir hoffen sehr, dass wir das erste Projekt in diese Richtung hier in Hamburg realisieren können.
Beschreibt nochmal für alle, die es nicht kennen, was denn das Konzept heute von einem Lanzerhof ist. Also damals war es ein Kurhotel, aber das trifft es ja nicht so richtig. Ich meine, heute, wenn man sich im Lanzerhof einmietet, das ist jetzt ja gar nicht für jedermann. Also da zahlt man, glaube ich, 6.000 Euro oder 7.000 Euro für eine Woche oder noch mehr, also Minimalpaket, um bei euch zu sein für eine Woche. Das ist jetzt ja kein Preis, wo jeder sagt, okay, das mache ich jetzt auch mal. Also absolutes Top-Niveau, Hotellerie, mit Anwendung, Kur, beschreibt mal das Konzept.
Also es gibt ein Einsteigerprojekt mit 4.000 Euro, also da sind sicher einige Hörer heute dabei, die sagen, naja, 4.000 Euro, 10 Jahre länger leben und so, das wäre schon nicht so schlecht.
Ja, okay.
Also der Nachteil ist nur, man muss es nur jedes Jahr machen und sich auch ein bisschen im gesamten Leben danach richten. Man kommt dort an, man hat schon vorher medizinischen Fragebogen, man hat Untersuchungen, man hat eine Kur, man hat einfach 10 Tage oder 2 Wochen, je nachdem wie lange man bleibt, konzentriert man sich auf sich selbst. Das ist das Wesentliche. Wir leben ja alle in einer hektischen Gesellschaft mit 1000 Einflüssen und dort und trifft man den und dort trifft man jenen. Und man konzentriert sich auf sich als Person. Wir haben mal gesagt, das Vergissmein nicht ist so unser Motto. Vergissmein ich nicht. Und das geht eigentlich, oder das ist mein Eindruck, immer mehr verloren in einer hektischen Welt. Aber dazu kommt dann Ernährung, Diagnostik, Untersuchungen. Also das kann man dann ausdehnen, wie man möchte. Und parallel dazu die Kur. Und die Kur wird individuell abgestimmt. Da gibt es Menschen, die wollen zunehmen, viele wollen abnehmen, viele wollen die Ernährung umstellen, wollen besser schlafen, wollen mehr Ruhe in ihr Leben bringen. Also es ist eine Art Korrektur, wenn man es mit der Autowirtschaft vergleicht, ein großes Service. Und ich mache das selber jedes Jahr, 14 Tage. Und das tut mir wahnsinnig gut und es ist auch wahnsinnig wichtig, weil gerade in der Vorsorgemedizin, und das ist die Zukunft der Medizin, dass man präventiv auf seine Gesundheit achtet und nicht dann, wenn es akut ist.
Also es ist kein Ort, wo man jetzt mit Kindern hinreist oder sowas oder wo jetzt Familien sind, sondern es ist wirklich, man fährt da tendenziell alleine hin und dann ist es auch der Klassiker, man bekommt da gar nicht viel zu essen, sondern das ist wirklich, das Setup ist, man fastet da auch, also wirklich perfekt im Ambiente, was man so lesen kann, das ist da unfassbar hochwertig, aber man ist da sehr mit sich alleine und sozusagen ohne jetzt große Speis und Trank und so, sondern sehr reduziert.
Es gibt keinen Alkohol, es gibt keine Zigaretten, es gibt keine Bar, es gibt keinen Roomservice, man hat die Kalorien, die man zu sich nimmt, sind abhängig von der Kurstufe, das kann zwischen 0 und 600 oder bei einem Sportler auch 1200 sein. Also wenn ein Spitzensportler zu uns kommt, der braucht natürlich mehr Kalorien, weil der schon ein Basisverbraucher, der ganz anders ist, als wie wenn eine junge Frau mit 48 Kilo zu uns kommt. Also man muss das Entscheidende ist, es ist individuell, es gibt da kein generelles Angebot, wo man sagt, das ist für jeden gleich, sondern es kann durchaus sein, dass bei 60 Gästen 60 verschiedene Ernährungsformen angewendet werden, weil das, was für den einen gut ist, kann für den anderen schlecht sein. Und vor allem auch bei Frauen und Männern gibt es ja das Thema Kohlenhydrate und Fette, die ganz unterschiedlich zu betrachten sind. Also hier gibt es eine hohe Individualisierung. Es beginnt mit 16 Jahren. Also wir haben keine Kinder und auch keine Haustiere, weil wir eben auch eine Klinik sind, die aber die Atmosphäre eines 5-Stern-Hotels hat.
Und ist das ein lukratives Business?
Ja, es ist. Wenn man sich heute das digitale Geschäft anschaut und wenn man da liest von allen möglichen Startups, die dann Milliarden wert sind, so gesehen ist es kein lukratives Geschäft. Es ist analog und es ist halt ein kleines Geschäft, aber unterm Strich überleben wir damit.
Ja, also ein paar Zahlen mal zu nennen. Ich meine, ich habe natürlich mich ein bisschen umgeguckt und du hast jetzt ja gerade in Sylt eröffnet oder fertiggestellt. Das ist ein ganz großes Projekt, also ein ganzer Hof auf Sylt. Da war dann die Rede von über 100 Millionen, die ihr da investiert habt. Also es ist ja für ein Hotel, das nachher, glaube ich, 64 Zimmer hat, also 100 Millionen zu investieren, klingt ja erstmal total verrückt. Wie soll man das jemals zurückverdienen? Aber es geht.
Ja, 100 Millionen wäre ich heute glücklich. Also sind jetzt schon 130 geworden am Schluss. Ja. Aber wir denken ja langfristig. Also wir haben ja einen sehr langfristigen Ansatz. Wie ich schon gesagt habe, wir haben mit dem Goldenen Greif vor 125 Jahren in Kitzbühel begonnen. Und wir haben jetzt ja nicht ein Quartalsergebnis oder auf 3 oder 5 Jahren, wo sich das rechnen muss. Sylt ist einmal mindestens auf 50, wenn nicht 100 Jahre ausgelegt. Also
wirklich? Du denkst in 100 Jahren Zyklen?
Ja, mal 50 sicher. Ja, also 50 ganz sicher. Also wir rechnen das nicht kurzfristig. Also das muss man. Wir denken in Generationen.
Okay. Also nur dann macht das auch Sinn.
Ja, weil man muss, wenn man es jetzt langfristig betrachtet, dann muss man sehen. Nehmen wir mal Sylt in 30 Jahren her. Ich meine, das wird ja nicht mehr größer.
Und wenn es das auch noch gibt?
Das gibt's ganz sicher. Also man muss jetzt einmal die Kirche im Dorf lassen. Im arabischen Raum werden ganze Inseln gebaut, die 10-mal so groß sind als Sylt. Also ich bin sicher, dass Deutschland in der Lage ist, diese Insel zu erhalten und den Sand aufzuschütten. Also das ist ja nicht so ein technisches Problem. Und das ist natürlich machbar und es gibt den Küstenschutz. Also wenn Deutschland das will, wird Sylt immer geben. Und wenn Deutschland das nicht will, dann wird es nicht mehr geben. Aber das gehe ich einmal davon aus, dass man die Inseln in der Nordsee erhalten wird. Und das ist auch ökologisch absolut sinnvoll. Und da gibt es ja viele, viele Themen dazu und das Wattmeer und so weiter. Aber wenn man in die Zukunft schaut, das ist ja einzigartig. Diese Insel ist einzigartig. Die gibt's ja sonst nirgends. Ja, wenn Sie das mit Long Island vergleichen, das ist ja Sylt viel spektakulärer. Und es wird nie größer und der Platz wird nicht mehr und man wird nie wieder sowas bauen können. Nie mehr wieder wird jemand, und da bin ich wirklich sicher, so ein Gebäude auf dieser Insel errichten, weil einfach kein Platz mehr ist und auch keine Bereitschaft mehr wäre, so ein weiteres Projekt auf dieser Insel umzusetzen.
Es gibt ja die Anekdote, dass es angeblich das größte Reetdachgebäude der Welt sei, was ihr da gebaut habt.
Ja, ob es der Welt ist, das traue ich mir nicht sagen, aber es ist sicherlich, in Europa ist einmal jedenfalls das größte. Es ist ja auch ein Stück weit Wahnsinn, so ein großes Reetdach zu bauen, weil das Reet hat ja wahnsinnige Konsequenzen und Brandschutz. Dann kannst du auf dem Rät keine Photovoltaik machen, also in der Energienutzung des Daches. Dann hast du die Neigung, ist ja vorgegeben. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich das ökologischste Dach. Es ist das natürlichste Dach, das es gibt und bringt viele, viele Probleme. Aber das ist spannend und wir sind ja in einer Welt, wo wir von Nachhaltigkeit reden und von Klimaaktivisten. Und wenn man dann nachhaltig baut, muss man auch gewisse Einschränkungen akzeptieren, wie zum Beispiel die Rätlaus, die es halt dort gibt im Rätdach, oder wie auch die enorme Dämmung, die so ein Rätdach hat. Das heißt, in den Duplexzimmern wird es dann im oberen Geschoss warm, was dazu führt, dass wir das erste Mal jetzt eine Klimaanlage in den Duplex-Suiten eingebaut haben und wahrscheinlich noch nachträglich ein Fenster ins Dach schneiden müssen, weil einfach das Komfortbedürfnis der Menschen so hoch ist, dass es dann am Ende das ökologische Bedürfnis übersteigt.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu, das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR. Zurück zum Podcast. Und du bist aber sozusagen auf der Reise natürlich immer da, Top-Qualität anzubieten. Logischerweise musst du ja bei den Preisen. Das heißt, das ist auch dein Anspruch, das ist absolut High-End. Da kommen dann auch am Ende Stars aus Internet, also aus aller Welt, die da dann ihre Kur antreten wollen sozusagen.
Nee, das High-End ist hier nicht so offensichtlich, weil ein Rätdach auf einem Hotel in der Größe ist ja nicht etwas, was man sofort als Luxus wahrnimmt. Und die Architektur, dass die gebogenen Gänge, die nimmt man ja nicht im ersten Augenblick als Luxus wahr. Es ist ja nicht irgendwie goldene Armaturen, sondern es ist ja alles sehr zurückhaltend. Der Luxus ist ja eigentlich die Zurückhaltung. Und das muss man erkunden. Das heißt, jemand, der ein Gefühl dafür entwickelt. Und wir spüren das, dass Menschen, die zu uns kommen, in den ersten 3 Tagen das gar nicht sehen. Aber durch das Fasten und durch die Behandlung und durch die Kur wird die Sensibilität in allen Richtungen, also der ganze Körper wird sensibler und nimmt Dinge wahr, die er vorher gar nicht gesehen hat. Unterschiedliche Schattierungen, Schattenfugen, Details in der Architektur, die er vielleicht bei der Ankunft gar nicht wahrnimmt. Also es ist nicht wie jetzt, sagen wir, Anführungszeichen Las Vegas oder Dubai, wo man reingeht und sagt, wow, da ist alles in Gold und riesige Luster. Bei uns ist es praktisch umgekehrt. Der Luxus ist die Reduktion.
Was ist denn so ein Hotel, also so ein Lanzerhof als Wirtschaftsobjekt? Wie muss man sich das vorstellen? Also was für da arbeiten, wie viele Leute arbeiten da, was für einen Umsatz schafft so ein Hotel?
Ja, wir werden jetzt, also das ist eines der großen Herausforderungen, was will das überhaupt die Mitarbeiter bekommen? Wir brauchen so 150 bis 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Anführungszeichen maximal 70 Gäste. Also das Verhältnis ist so 1:3. 1
das ist ja auch schon intensiv.
Ja. Und das Schwierige ist natürlich, hier die Menschen einerseits zu begeistern und andererseits auf Sylt unterzubringen. Das ist ein Riesenthema. Und dann geht sich das ganz gut aus. Und wie gesagt, wir sind praktisch das Gegenmodell zum Startup, weil die Startups ja auf kurzfristig und die werden gegründet und dann werden sie wieder verkauft und so weiter. Und bei uns wird sich also auf Sylt, davon gehe ich jetzt mal aus, die nächsten 100 Jahre nichts, also zumindest einmal die nächsten 50 Jahre nichts Wesentliches ändern. Und da haben wir auch ein bisschen Zeit und da sind wir gelassen, weil wenn ich an meine Großmutter denke und meinen Großvater, meinen Urgroßvater, ich meine, die haben ein Hotel eröffnet und hatten dann den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Also das mussten das ja auch irgendwie überleben. Und so gesehen leben wir in einer ausgezeichneten Zeit, auch wenn es das Drama in der Ukraine gibt. Aber wenn man in die 20er, also in den ersten von 14, 15, 16, 17 letzten Jahrhunderts und dann an den Zweiten Weltkrieg denkt, dann leben wir ja in einem unvorstellbaren Luxus und glücklichen Zeit.
Also ich habe mal, da gibt es ja auch Zahlen im Netz, also das, die gesamte Gruppe angeblich, das war dann so Zahlen aus noch ohne Sylt, da wurde gesagt, so ihr macht so 50, 60 Millionen Umsatz. Ist das ungefähr zutreffend?
Ja, ein bisschen mehr schon, also ein bisschen mehr machen wir schon. Also ganz so schlimm ist es nicht, ja. Aber es ist so, ich habe mal in Kitzbühel, sagen wir, das, was mir in Österreich als junger Unternehmer, dachte ich mir, ich möchte einmal eine Milliarde Umsatz machen. Ja. Das waren aber Schilling, ne, ja, in Österreich. Und jetzt hätte ich das Ziel erreicht, wenn nicht der Euro gekommen wäre. In Kitzbühel.
Ja. Okay.
Und das war in Tirol so ein Ziel. Also in Tirol hätten wir das jetzt geschafft, dieses Jahr.
Was sind eine Milliarde Schilling? Wie viel ist das in Euro?
Nein, das sind jetzt irgendwie 72 Millionen Euro.
Okay.
Also 13,7603, wenn es jemand genau nachrechnen möchte. Also mit der Milliarde wird es nichts mehr, weil von 70 auf eine Milliarde, das geht sich nicht mehr aus. Also hätten wir den Euro nicht, würden wir in Kitzbühel eine Milliarde oder in Tirol eine Milliarde Schilling Umsatz machen und in Deutschland ein bisschen mehr.
Ist es denn nicht auch schwierig, Investoren zu finden, der Größenordnung für so langfristige Projekte? Ich meine, das ist ja nicht jetzt nur dein eigenes Geld. Du sagst jetzt jemandem, Mensch hier, ich baue ein Hotel, das kostet jetzt immer 130 Millionen und es hat aber nur 64 Zimmer. Und dann musst du ja sozusagen Fundraising machen, Geldgeber finden. Sagen die nicht, Mensch Christian, du spinnst, lass es doch sein. Und ob das jetzt in 60 Jahren Geld bringt, das ist mir eigentlich egal, weil bin ich tot. Also wie macht man das?
Willi, du kommst ja immer aus einer ganz anderen Zeit. Ja, ich komme mir echt schon vor wie so ein Alien aus einem anderen Planeten. Wir haben keine Investoren. Der Plätzer Toni, Stefan Rutter und ich, das sind die Investoren.
Und Johannes Bekerner, habe ich gelesen.
Ja, der war mit einem kleinen Teil in Sylt dabei, aber der in der Landshofgruppe sind nur diese drei Leute.
Das heißt, ihr finanziert es dann selber?
Bis jetzt schon.
Also das habt ihr in den letzten Jahren auch schon eine ganz gute Kapitalfreisetzung gehabt, um das finanzieren zu können.
Ja, aber du, heute der Podcast, ich habe schon gehört, mein CMO, der Nils Behrens, der seit Anfang der Expansion dabei ist, der hat mir schon gesagt, dass das so ein toller Podcast ist und das so viele Leute hören. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt da Geld investieren für weitere Projekte, also wir werden die weitere Expansion, die wir planen, die können wir nicht mehr alleine stemmen. Das heißt, für die weiteren Projekte werde ich mich dann mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Bis jetzt musste ich das noch nicht, weil bis jetzt sind wir unter uns drei geblieben.
Okay, aber stimmt es denn wirklich, dass so Victoria Beckham und andere da jetzt schon aus- und eingehen bei euch?
Ja, aus- und eingehen. Es kommen halt Gäste über das ganze Jahr. Wir machen da kein großes Aufsehen. Es sind auch viele dabei, die ich gar nicht kenne, die aber total bekannt sind.
Dann sage ich mal so, der Tim Melzer, der sein Restaurant bei uns nebenan hat, der hat mir vor einer Zeit erzählt, dass er bei euch zu Gast war, das mal ausprobieren wollte und total beeindruckt war und sagte, das ist außerdem so krass, wen er da alles getroffen hat. Also Tim Melzer hat das mir so O-Ton erzählt, der war wohl, glaube ich, am Tegernsee in dem Lanzerhof. Und da muss wohl ein richtiges so auch Aufkommen sein.
Was das Spannende ist, also eine kleine Geschichte aus Sylt. Ich gehe in ein Geschäft in Sylt, und wo ich die Verkäuferin kenne, und die sagt, ah, hallo Christian, oder Herr Arisch, heute war ein Gast vom Lanzerhof bei uns einkaufen. Dann sage ich, aber woher weißt du das, dass der vom Lanzerhof war? Hat er was gesagt? Nein, gesagt hat er nichts. Ich sage, woher weißt du das? Ja, der hat Englisch gesprochen. Okay. Ja, also das heißt, wir haben die englischsprachige Gäste werden sofort assoziiert mit Lanzerhof, weil man muss ja wissen, dass 98% der Gäste auf Sylt Deutsch sprechen und Deutsch aus dem deutschsprachigen Raum kommen. 98%. Und bei uns kommen aber 40% jetzt bereits aus nicht deutschsprachigen.
Ach, generell ist es bei euch, auch am Tegernsee und so?
Es zieht sich mehr oder weniger so durch, ja. Und man trifft ja auch sehr internationale Menschen.
Wie woher erfahren die von euch? Also wie machst du das? Also es ist ja sehr ungewöhnliches Projekt, das man so erstmal verstehen muss, was ihr da macht. Und wie erfährt jetzt Victoria Beckham, also das kann ich mir bei der noch vorstellen, aber wie erfahren das jetzt der normale Mensch aus irgendwie Amerika oder aus Frankreich oder aus Spanien, wie erfährt der von euch?
Naja, wir haben also eine große Gruppe an Stammgästen in New York oder gerade in der Ostküste, aber auch an der Westküste, im Mittelteil Amerikas weniger. Das heißt, wir haben da einfach Mundpropaganda über viele, viele Jahre, und wir haben jetzt Gäste eingeladen in Long Island zum Beispiel. Wir waren in den Hamptons. Wir haben in New York Dinners gemacht mit 50, 60 Gästen von uns. Und so erzählt der eine das dem anderen, und das möchte man gar nicht glauben. Da bin ich selbst wirklich überrascht. Also wenn ich jetzt nach London fahre und in ein Restaurant gehe oder wenn ich in New York bin, selbst in Los Angeles, muss ich sagen, treffe ich immer wieder Gäste von uns. Und der eine erzählt es dem anderen und so geht es dahin. Und es ist wirklich wichtig, dass man eines sehen muss. Wir haben auch sehr viele junge Gäste. Jetzt habe ich noch einmal zu diesen 4.000 Euro. Und wir überlegen uns ja, ich möchte unbedingt die Jugend dazu bringen. Also Jugend unter Anführungszeichen. Was ich unter Jugend verstehe, es beginnt irgendwie bei 20, 25, 27, 30. Das ist absolutes Zielpublikum von uns. Weil je früher du beginnst, auf deine Gesundheit zu schauen und je früher du zumindest 2 Wochen im Jahr dich einmal für dich zurückbesinnst, mit der Kur beginnst und das regelmäßig machst, umso mehr profitierst du im Alter. Okay. Das ist ein bisschen wie mit der Pensionseinzahlung bei der Vorsorge. Wenn man sich schon mit der Vorsorge beschäftigt, wenn man jung ist, hat man dann natürlich im Alter mehr davon, als wenn man mit 60 beginnt.
Wo wollten wir als nächstes hin expandieren? Also jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ihr auch in den USA sehr präsent seid schon, also jetzt noch ohne Einrichtung, aber zumindest da in sozusagen Veranstaltungen macht. Ist denn USA oder Arabien oder was sind so Orte, kann ich mir vorstellen, wo es hingeht?
Also eines ist jetzt klar, wir haben also den Süden von Deutschland mit dem Tegernsee, wir haben den Norden von Deutschland mit Sylt und List ist ja die nördlichste Gemeinde Deutschlands. Also jetzt zieht es uns in den Süden. Und es geht ja nicht von heute auf morgen, aber wir wollen jetzt ans Mittelmeer, das ist ganz klar. Also wir wollen den nächsten Lanzerhof im Mittelmeer öffnen und ganz großes
also im
Ziel.
Im Mittelmeer, das klingt jetzt nach Mallorca oder so?
Eine dieser Regionen, wir sind da noch nicht so weit, dass man das wirklich sagen kann, das kommt verlässlich, weil da gibt es ja Genehmigungen und das ist ein langer Prozess. Aber wir wollen auch ein großes Projekt in Hamburg machen. Also Hamburg ist schon für uns, also auch unsere Firmenzentrale ist in Hamburg, wir zahlen die Steuern in Hamburg, wir sind ein deutsches Unternehmen, das darf man nicht ganz vergessen, auch wenn unsere Heimat Lanz ist, so ist die Hauptverwaltung hier in Hamburg. Und hier hoffen wir sehr, dass wir dieses postoperative Reha-Konzept in der Stadt umsetzen können. Da finden ja auch schon über einige Zeit Gespräche statt. Ich hoffe, dass wir das auch realisieren dürfen.
Das macht in London auch, ne?
In London ist es stärker diagnostisch orientiert. Also in Hamburg wollen wir wirklich ein postoperatives Reha-Konzept in Verbindung mit operativen Eingriffen bauen. Also schon eine richtige Klinik, weil wir natürlich sehr viele Gäste haben, wo wir feststellen, der hat dieses Problem, der hat jenes Problem, dass man in der Naturheilkunde stößt ja irgendwann an die Grenzen. Also du kannst natürlich jetzt eine Herzklappe, wenn sie getauscht werden muss, dann musst du sie tauschen. Also das kannst du auch dann, du kannst zwar die so präventiv so leben, dass du es nie tauschen musst, aber wenn es halt so weit ist, dann ist es halt
also
so.
Also eine Verlängerung der Wertschöpfungskette.
Das ist ein weiteres Angebot, also Serviceerweiterung würde ich es nennen. Mhm. Und in London gehen wir sehr stark in die Diagnostik. Also da haben wir MRT, das ist sehr, sehr stark in die Diagnostik, weil London ist eine Stadt, wo du dort in 1-2 Tagen deine gesamte Diagnostik abwickelst. Da bleibt ja niemand 14 Tage bei uns, sondern das ist ein ambulantes Geschäft.
Und wie kommst du auf die Projekte? Also jetzt sagen wir mal, es ist ja schon auch was anderes. So ein Lanzerhof auf Sylt zu bauen, ist ja schon was anderes, als jetzt in London so eine Tageseinrichtung zu bauen, jetzt in Hamburg das zu erweitern. Also wie entstehen dir die Projekte?
Naja, wir wollen nicht eines machen. Die städtischen Projekte sind unsere größte Herausforderung, weil die lassen sich grundsätzlich viel einfacher realisieren als die Ressorts. Und wir brauchen natürlich junge Ärztinnen und Ärzte und die finden wir natürlich mehr in den Städten. Das heißt, wir wollen ein System schaffen, wo wir aus den Städten heraus attraktiv sein wollen für junge Medizinerinnen und Mediziner, dass die zu uns kommen und dann von der Stadt aus für eine bestimmte Zeit ins Ressort gehen.
Ah, okay, also ist es gedacht. Okay.
Auch so ist es gedacht.
Das heißt, am Ende bist du sozusagen gebürtiger Gastwirt, mittlerweile aber auch Medizinunternehmer, kann man sagen, ne?
Man kann es so sagen, es ist ja ähnlich, es geht wieder um die Dienstleistung, aber jetzt beschäftigen wir uns halt sehr, sehr stark damit, mit Aus- und Fortbildung, mit meiner eigenen Lanzerhof Academy. Und Hamburg wäre dafür eigentlich gedacht, dass das nicht nur unser größter Standort wird für die städtische Medizin, also das heißt Intervention, also Operation, interventionelle Eingriffe plus postoperative Reha, plus Academy, Ausbildung junger Lanzerhof-Mediziner und Medizinerinnen, weil wenn jemand Arzt ist, braucht er für uns noch eine Zusatzausbildung, die er bei uns bekommt für Naturheilkunde, für Ernährung. Also das ist schon ein großes Projekt und am Ende wird der oder die erfolgreich sein, die Menschen für sich begeistert, weil ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist alles nichts.
Aber ich meine, du bist jetzt ja auch jemand, der sozusagen wirtschaftlich denkt, ganz offensichtlich. Kommst aus der Hotellerie, hätte man nicht vor 20 Jahren eigentlich sagen müssen, bevor ich jetzt in diesen ganzen Wahnsinn des Upper Class reingehe, gründe ich mal einfach sowas wie Motel One. Das ist doch irgendwie ein berechenbares, wirtschaftliches Ding, das scheint ja super zu laufen. Da kann man, also das ist ja klassische Hotellerie. Wäre nicht sowas eigentlich der naheliegendere Schritt gewesen für dich?
Ja, sicher. Der Dieter Müller ist ein guter Freund von mir und der Philipp, der heißt auch Philipp, der die Idee mit Motel One hatte. Das, ich habe mir das damals auch angeschaut. Und der Dieter hatte damals gerade seine Astron Hotelgruppe verkauft. Der war super liquide und konnte das realisieren. Mir hätte damals das Geld gefehlt einerseits. Und man muss eines sagen, die Familie Müller hat das ja auch unfassbar gut gemacht.
Absolut, ja.
Und mir hat einmal der Dieter gesagt, beim Termin im Lanzerhof, für das Geld könnte er, ich weiß gar nicht, 3000 Zimmer bauen und nicht 70. Ja. Aber man kann ja nicht alles machen. Und wir sind halt ein Luxusunternehmen, wenn man so
das
will.
Das klar machen. Also der könnte damit 3000 Zimmer bauen.
Habe ich jetzt mal überspitzt formuliert. Ja, aber es wird nicht weit fehlen. Und wir sind halt in einem Unternehmensbereich tätig, der sich spezialisiert auf Individualisierung. Das heißt ja nicht, dass die anderen schlecht sind. Aber es gibt halt verschiedene Marken, verschiedene Angebote. Und mir wäre es halt ein großes Anliegen, dass wir auch junge Menschen erreichen, die sagen wir 4.000 Euro als Beispiel jetzt nur, ja, für eine Woche. Das kann man auch einmal woanders ausgeben. Ne? Also eine Reise nach Dubai oder keine Ahnung. Ich glaube schon, dass es mehr Menschen gibt, die sich das leisten können, aber sich noch nicht so richtig vorstellen können. Und das würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn mehr junge Leute dann aus, die vielleicht unter sind wir auch bereit zu unterstützen und zu fördern, weil das sind unsere Gäste der Zukunft.
Ja. Also ich meine, ihr macht ja auch jetzt Aktionen, da wollte ich dich fragen, ist das wirklich notwendig oder macht ihr das auch, um so ein bisschen eine Geschichte zu schreiben? Also zum Beispiel vor der Eröffnung von dem Lanzerhof in Sylt gibt es so die Anekdote, dass ganz viele tibetanische Mönche eingeflogen wurden nach Sylt, also aus Tibet, die dann da sozusagen die Zimmer ausgeräuchert haben, um die sozusagen vorzubereiten für die Gäste, also mit so einer offensichtlich Zeremonie. Und dass es dann auch noch Probleme gab, deren Visa zu beschaffen, dass die überhaupt sozusagen ihre Räucherzeremonie machen durften auf Sylt. Aber sowas machst du dann. Dafür gibst du dann Geld aus.
Naja, wir hatten ein großes Unternehmen, ein großes bekanntes deutsches Unternehmen, mit dem wir das gemeinsam gemacht hatten oder hätten. Die haben ein Bürohaus auch gebaut, eine riesige Anlage. Und das wollen wir weiterhin tun. Also wir haben ja Schamanen im Unternehmen, also wir räuchern. Das Aha. ist also nicht jetzt etwas Neues, sondern wir räuchern schon seit vielen Jahren. Aha. Und möchte unbedingt diese tibetanischen Mönche nach Deutschland bringen. Ich weiß nur noch nicht genau wie.
Die waren noch gar nicht da.
Die waren noch nicht da.
Aber die versucht schon länger. Ne?
Wir versuchen es schon länger, aber das ist brutal schwer, weil du musst das Visum bekommen und dann ging es um das Außenministerium dort, dass man dann sagt, die müssten da warten. Also die sind ja auch nicht ja einfach. Ja. Also das Projekt ist nicht, also das ist nicht vom Tisch, sondern das sollte eine dieser, ich hätte gerne das erste, aber jetzt haben wir halt ohne die Mönche geräuchert. Wir haben auch noch andere Schamanen. Aber diese tibetischen Mönche, das hoffe ich sehr, dass wir
aber die. Aber wie kommst du darauf? Also, bist du dann selber jemand, der das, also, wenn ich jetzt so mir vorstelle, ich fange mit sowas an, irgendwann schlägt dir sowas jemand vor und sagt, Mensch, hier, du brauchst eigentlich jetzt tibetanische Mönche, die dieses Haus ausräuchern, dann geht es vernünftig?
Na, du brauchst Schamanen. Also, du musst ja keine tibetischen Mönche haben. Du brauchst Schamanen. Mhm. Ja, also, du brauchst, wenn du sagst, du machst ein Unternehmen, ein Internetunternehmen, brauchst Programmierer und wir brauchen halt Schamanen. Und Schamanen, das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, man inseriert, suche drei Schamanen, sondern das sind ja Menschen, die haben keinen, zum Beispiel, wir haben bei uns Mitarbeiter, die haben weder Handy noch E-Mail. Ja, also wenn du sagst, du schreibst dann alle Mitarbeiter E-Mail, dann kriegen die gar keine E-Mail, weil die gar keine E-Mail-Adresse haben, beispielsweise. Das gibt's also, das ist, und ich liebe das, also ich finde das toll, also ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen weder Handy noch E-Mail hätten, ja, es wäre ja cool eigentlich, ja, wenn jemand sagt, du, ich habe ganz andere Werte, ich bewege mich ganz anders, ich muss in der Gesellschaft nicht so wie alle anderen konsumorientiert leben, ich sage, ich bin völlig frei von dem. Ich hab in meiner naiven Vorstellung mir gedacht, dass diese tibetanischen Mönche auch so denken. Das ist meine Erwartung. Also ich erwarte, wenn die kommen, dass die nicht irgendwie mit einem Laptop und drei iPads und zwei Handys auftauchen, ja, und bei Sixt Auto mieten, sondern ich hoffe, dass die dann auch diesen Spirit mitbringen, sonst bringt's ja nichts, ja. Der Schamane bringt dir ja nur etwas, wenn du wirklich das wenn er das in sich hat, ja. Also es gibt ja auch Heiler, das darf man nicht ganz vergessen, es gibt Heiler, und so Menschen sind ganz große Persönlichkeiten, die jenseits von der klassischen Schulmedizin unheimlich viel tun können.
Aber ihr vereint also sozusagen klassische Schulmedizin auf der einen Seite und halt sozusagen natürliche Medizin oder
Naturheilkunde, ja.
Also es ist sozusagen eine Kombination von beidem, was bei euch passiert.
Von beiden, ja.
Und wer unterstützt sich da? Also wie diese Mischung, ist das sozusagen, gibt es da auch eine klinische Leitung oder machst du das selber? Oder
nein, es gibt da einen medizinischen Direktor und es gibt eine medizinische Gesamtleitung. Und wir arbeiten ja hier mit den wirklich besten Naturheilkundlern zusammen.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast. Du bist ja offensichtlich jemand, der extrem zukunftsoptimistisch ist. Also denkst langfristig, hast du auch gerade beschrieben, dass du sagst, Mensch, jetzt mit Sylt, da siehst du keine Probleme. Und bist ja auch, sagen wir, in Tirol aktiv, sehr auch sozusagen verantwortlich für die Region, als für das Marketing der Region, für die Betriebe in der Region, im Verband dort. Bist du da auch so positiv für sozusagen Tourismus in den Bergen, weil Klimawandel und so ist ja schon eine Thematik, die auch dort ankommt?
Ja, jetzt passt es zwar nicht ganz dazu, aber ich muss nur einen Satz zu dieser Naturheilkunde, wenn ich darf, sagen. Ja. Weil es ein Thema ist, das ja viele betrifft. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Untersuchung macht, eine Magenuntersuchung macht, dann gibt es den Helicobacter. Das ist ein Bakterium, der sehr häufig im Magen auftritt. Der wird diagnostiziert, sagst du hast einen Helicobacter, musst du also was dagegen tun. Dann sagt dir jeder, oder nicht jeder, aber 90% der Ärzte, wo du hingehst, sagst, nimmst du ein Antibiotikum eine Woche, kein Alkohol, ein Antibiotikum eine Woche, dann ist der Helicobacter weg. Du kannst das aber auch versuchen, ohne Antibiotikum zu machen. Dann dauert es aber 2 bis 3 Monate. Aber ist eigentlich besser. Und das müssen wir uns einmal überlegen. Wenn ich eine Milch trinke und die ist sauer, dann muss ich sagen, danke Wirt, dass ich eine saure Milch trinke. Das heißt, er hat eine natürliche Milch, die natürlich sauer wird, weil wir trinken ja alle Milch, die haltbar ist, ohne dass sie gekühlt wird. Da muss doch eigentlich normal, jeden Menschen müsste sich doch denken, wie gibt's das, dass eine Milch, die in 3 Tagen sauer ist, seit 3 Monaten bei mir in der Wärme steht und immer noch nicht sauer ist. Also nur diese einfachen Dinge, wir sind verchemisiert. Versalzen und verzuckert alle. Also ich will jetzt nur, das Bewusstsein ist noch weit entfernt davon. Also sich an der Straße festkleben, ist eine Sache. Sich in der ökologischen Entwicklung im Alltag zu denken, ist es richtig, dass ich ein Shampoo 2 Jahre haltbar habe, dass ich die Milch haltbar habe, dass ich so viele Produkte habe, die konserviert sind, ist das richtig. Aber das wollte ich nur noch zum Thema Naturheilkunde.
Okay. Das ist eine gute Überleitung zu sagen, Nachhaltigkeit.
So, alpine Raum, ja. Also da bin ich total optimistisch. Also an den Bergen und im alpinen Raum, wenn man keine schweren Fehler macht, ist natürlich das die Zukunftsdestination schlechthin, weil
auch ohne Schnee.
Naja, ohne Schnee stimmt ja nicht, weil die nächsten 50 Jahre wird es Schnee geben, weil ja die Temperaturen, das ist natürlich jetzt im Thema der Nachhaltigkeit jetzt ganz ein schlechtes Argument, aber die Beschneiung ist so professionalisiert inzwischen, dass man ausreichend Schnee produzieren kann, der übrigens aus reinem Trinkwasser in Tirol produziert wird. Also alles, was auf der Piste liegt, ist reines Trinkwasser. Also die Äpfel, die in Südtirol bewässert werden, weil sonst wird es dort keine Äpfel mehr geben. Und die Weingärten, die bewässert werden, brauchen nicht mit Trinkwasser bewässert werden. Also letztendlich ist es auch nur eine Form von Bewässerung. Mhm. Der Unterschied ist nur, dass das Wasser gekühlt wird und damit wird Schnee daraus. Ja. Also Skifahren wird sicherlich weiter möglich sein. Das sehe ich ganz optimistisch. Aber unabhängig davon, ob das Skifahren möglich ist in 50 Jahren oder nicht, wird ja die Klimaerwärmung dazu führen, dass die südlichen Regionen so heiß werden, dass der Erholungswert ja sinkt. Wenn da 40, 50 Grad Temperaturen sind, dann sehnt man sich ja nach den Bergen und wo man sagt, im Sommer ist es in den Bergen zu kalt und das Wetter zu schlecht. Also wenn es wirklich so wäre, dass dann das wärmer wird, dann sitzt man auf der Alm bei angenehmen 25 Grad, trinkt eine Milch, die die Kuh daneben gerade produziert hat, sozusagen, also die echte. Und darum bin ich ja auch gegen diese ganze Plastikverpackung. Also ich würde ja die gesamte Plastikverpackung von Lebensmitteln verbieten, also gerade diese kleinen Milchpackungen, wenn man sich das erinnert, wenn man irgendwo einen Kaffee trinkt und man bekommt so ein kleines Kännchen, wo dann 2 Milliliter Milch drinnen sind. Also das ist viel zu tun. Also wir haben gerade vor kurzem einen Termin bei einer Bank gehabt und die Bank hat gesagt, seid ihr ökologisch und Taxonomieverordnung und Klima und so weiter. Und dann, und ob ich einen Kaffee trinken will, sogar gern trinke ich einen Kaffee. Dann kommt der Kaffee und bei der Kaffee ist so ein Plastik Milchbecher dabei. Und der Zucker ist eingepackt. Und sage ich, wo ist denn eure Ökologie? Ihr bringt mir eine Milch, die eingepackt ist und einen Zucker, der eingepackt ist. Jetzt könnt ihr mir doch den Zucker in ein Porzellan bringen und die Milch in einer Kanne und nicht eine Halbermilch, sondern bringt mir doch eine frische. Warum macht ihr das nicht? Wo ist denn dort die Ökologie? Dort fängt es nämlich an. Es fängt beim Kleinen an. Und das wird für meine Begriffe tritt völlig in den Hintergrund, weil man immer nur so plakativ das Große sieht. Ja.
Aber am Ende trotzdem, du hast also einen ganz großen Zukunftsoptimismus. Das ist ja also erfreulich, dass in der Welt, wo ja viele jetzt ja Schwierigkeiten sehen, auch Schwierigkeiten erleben, hoffe ich natürlich auch, dass du da einfach sagst, nein, ich baue jetzt hier weiter an großen Projekten, investiere für 50 Jahre, ich bin auch für die Berge total zuversichtlich, das ist ja nicht mehr normal.
Ja, ich bin total optimistisch. Ich meine, wir haben Menschen, die immer besser ausgebildet werden. Wir haben zum Glück eine freie Gesellschaft in Europa. Und ich sehe auch die Entwicklung von den anderen Ländern. Also wenn man heute nach Afrika reist oder vor 20 Jahren nach Afrika reist oder wenn man nach Riad fliegt, ich war vor kurzem in Riad, also wenn man sich dort die Entwicklung anschaut, da habe ich gerade eine Frau getroffen, wenn wir wo ein Projekt angesehen haben und da steigt eine sehr elegante Frau aus einem Helikopter aus und dann sage ich, sorry, also was machen Sie da? Dann sagt sie, ja, sie fliegt den Helikopter. Dann sage ich, von wo kommen Sie? Sagt sie, aus Riad, Saudi. Dann sage ich, ich dachte, ihr dürft erst seit kurzem Auto fahren, seit 5 Jahren. Sagt sie, ja, wir dürfen seit 5 Jahren Auto fahren und seitdem dürfen wir auch Helikopter fliegen. Also da ist eine richtige, da ist eine richtige Entwicklung und ich spüre, wie dort junge Menschen jetzt plötzlich diesen Aufbruch spüren, Gleichstellung Mann, Frau, was wir als selbstverständlich ansehen, aber das kommt jetzt auch gerade aus Saudi-Arabien, aus anderen Ländern. Ich weiß schon, dass da viele Menschenrechtsthemen noch sind, aber man muss auch diese Schritte sehen, dass die Gesellschaften modernisieren sich, auch wenn es schwere Rückschläge gibt mit diesen Taliban und den ganzen Themen. Aber insgesamt, glaube ich, entwickelt sich die Welt in eine wesentlich besser ausgebildete. Immer mehr Menschen haben durch Internet Zugang zu Bildung. Und Bildung ist die Grundlage für jede Entwicklung aus meiner Sicht. Und ich freue mich schon darauf, wenn viele Inder, Afrikaner nach Europa kommen und hier unser Leben bereichern.
Was ist denn deine Vision für das Unternehmen? Also wo steht denn die Harrisch-Gruppe, der Lanzerhof in 20 Jahren? Da gibt es dann davon 15, 20 Stück. Also was stellst du dir vor?
Ja, das kann durchaus sein, aber vor allem freue ich mich darauf, dass hoffentlich unsere großen Probleme, die wir haben, ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, dadurch gelöst wird, indem mehr Menschen noch zuwandern, viel mehr zuwandern, dass wir die Gesellschaft noch viel mehr öffnen, dass wir den Begriff Ausländer aus unserem Sprachschatz eliminieren und dass wir eine multikulturelle Gesellschaft entwickeln, in der einerseits der Schamane und andererseits der Techniker und der Künstler und der Wissenschaftler, dass die alle gut Platz haben und miteinander auf Augenhöhe umgehen. Das wäre so mein Traum, also der gesellschaftliche Traum der gesellschaftlichen Entwicklung.
Nochmal zurück zu einer harten wirtschaftlichen Frage. Kannst du dir vorstellen, dass man, wenn du sagst, für die kommenden Projekte brauchst du auch eine externe Finanzierung, dass man so eine Lanzerhof-Gruppe oder deine gesamten Aktivitäten, dass man die an die Börse bringen kann?
Ja, das kann man jetzt, es ist noch ein Thema, mit dem ich mich aktuell nicht beschäftige. Aber natürlich muss man das, wenn man größer wachsen will, international wachsen will, muss man schauen, wie die Bedingungen sein werden. Aktuell sind wir in einer Zeit der Inflation und der steigenden Zinsen. Aber ich bin jetzt seit 30 Jahren als Unternehmer tätig und das gab es ja alles schon. Also als ich gestartet bin, waren die Zinsen bei 12%. Jetzt sind wir bei 3-4% oder vielleicht dann bei 5%. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich auch eine gewisse Auswirkung hat auf die Expansion. Aber in Summe glaube ich, dass man jede Option für Entwicklungen und Finanzierungen genauso offen betrachten muss, wie man insgesamt das Unternehmertum, das einem ständigen Wandel unterliegt, offen gestalten muss. Man macht sicher einen Fehler, wenn man sagt, man schließt etwas aus, weil niemand kann in die Zukunft schauen. Und die Zukunft gibt große Chancen, große Herausforderungen. Und wichtig ist, dass man sich immer wieder neu erfindet und anpasst. Weil eines ist klar, die Zukunft passt sich nicht an unser Unternehmen an, sondern wir müssen uns an die Zukunft anpassen.
Eines der spannendsten finde ich Hotellerie-Gastronomie-Projekte, das auch börsennotiert ist und das ich gerne verfolge, ist die Soho House-Gruppe. Soho House kennst du sicherlich auch. Beobachtest du das auch, was die da machen, also wie die das expandieren? Das hat ja dann irgendwo, naja, eine Ähnlichkeit ist jetzt vielleicht übertrieben, aber schon ein bisschen hat es mich daran erinnert.
Ein großartiges Unternehmen, also sowas ist fantastisch, also kann man nur sagen, also wo immer man hinkommt, ob es in Amerika ist, ob es in Europa ist, es ist ein tolles Unternehmen, also ganz großes Vorbild. Auch Motel One ist übrigens ein Vorbild, müsste ich dazu sagen. Aber mein größtes Vorbild, das muss ich noch loswerden, weil wir mich dann nachher wieder schimpfen, aber mein absolut größtes Vorbild ist der Herbert Seckler von der Sansibar.
Okay.
Nämlich in der Beziehung Gastbeziehung, Gastwirtschaft, Mitarbeiter, wie Mitarbeiter behandelt werden und Mitarbeiterinnen. Also der Herbert ist schon ein ganz großer Gastronom.
Aber mit einem Standort. Also ich meine, der ist ja dann selber präsent, der hat auch nur am Ende einen Standort. Und ich meine, wir reden jetzt von Soho House oder von jetzt euch, mit dann schon ja wirklich multiple Standorten.
Naja, er hat einen Standort, aber das ist die Sansibar, nicht?
Also das ist, klar. Also
das ist meine, der Standort, ja.
Absolut. Also ich meine, er war ja hier zu Gast und ich habe das ja auch da gefeiert, was er da so erzählt hat und wir da so, aber es ist halt...
Ja, er hat eine große Textilgruppe, er hat seine Produkte in überall in ganz Deutschland, bei Bräuninger etc. Also der Herbert ist schon noch ein unfassbar erfolgreicher Unternehmer, aber mir geht es ja oft darum, wie eine Unternehmerpersönlichkeit mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Gästen, wie der damit umgeht, wie der sein Leben gestaltet und vor allem die Nachhaltigkeit, also die lange Zeit, wo das gemacht wird und die Qualität, die über so viele Jahre gehalten wird. Aber um zurückzukommen auf sowas, ganz tolles Unternehmen, natürlich der Mitglieder-Club-Gedanke, super Konzept, großartig, dass das gibt.
Wäre nicht auch sowas für euch, so einen Club-Gedanken zu machen?
Nein, das ist für uns, wir sind offen, ich habe gerade zuerst gesagt, also jeder und jede, die heute zuhört, bitte kommt zu uns, wir öffnen die Türen.
Wo ist aber
es
anfangen?
Also wenn man jetzt Einstiegspakete, sagt, also wir wollen kein geschlossener Club sein, also ich bin schon jemand, der, ich habe gerade zuerst gesagt, offene Gesellschaft, offene Türen, es soll niemand ausgeschlossen sein, so du bist Mitglied, du bist keins, wir haben die Philosophie, everybody's welcome.
Okay, okay. Nur noch mal ganz kurz zu sowas, weil ich jetzt auch irgendwie aus Neugier mal verfolge und immer auch mal überlegt habe, ob ich die Aktie kaufen soll. Aber das Problem, was ich damit habe, ist, ich finde das Produkt auch beeindruckend, geschmackvoll und immer sozusagen eine gleichbleibende Qualität, egal ob man da jetzt in LA in so einem Haus mal drin ist oder in Berlin oder in London. Aber die verdienen nie Geld.
Ja, es gibt ja einige Unternehmen, die auch über Jahre, Stichwort Tesla. Ja. Und natürlich ist es cool, weil wenn du sagst LA, da denkst vielleicht an Malibu, ja. Das daneben das Nobu-Restaurant, ja, genau. Daneben ist das Soho House. Ist schon cool, wenn man dort hinkommt und sagt, da bin ich Mitglied, da kann ich reingehen. Also ich war dort, ich bin kein Mitglied, ich konnte nicht reingehen. Zum Glück habe ich einen Platz im Nobu gekriegt.
Okay. Du bist reingekommen, ich meine.
Das ist natürlich, am Schluss ist es so, das ist halt eine tolle Marke. Und wir haben ja keine Investoren aktuell, also wir müssen Geld verdienen und wir wollen auch Geld verdienen, aber das muss man vielleicht anders sehen, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich komme eben aus einer analogen Welt, aus einer Welt, wo man immer darauf angewiesen ist, dass man letztendlich mehr einnimmt, als man ausgibt.
Inwieweit ist denn, sagen wir mal, Top-Gastronomie oder auch Top-Hotellerie überhaupt skalierbar? Weil ich meine, auch wenn wir über den Herbert Seckler sprechen, der ist ja also sehr beeindruckend, weil er das auch da sozusagen macht. Er ist da halt jeden Tag, man kann sich darauf verlassen, er kennt die Gäste, er prägt diesen Ort. Aber er könnte jetzt ja nicht alleine einen weiteren Ort prägen oder schon gar nicht 10. Und das ist ja eigentlich überall so. Also auch irgendwie am Ende hat man das Gefühl, so super Köche oder Gastronomen haben dann ein starkes Restaurant und die Expansion, es gibt kaum Beispiele dafür. Bei euch, du versuchst es jetzt ja mit den Lanzerhofen das sozusagen zu machen, braucht man da nicht auch irgendwie ein Gesicht oder eine Person, die das so trägt und ist die nicht dann doch nicht skalierbar?
Die Skalierbarkeit von Spitzenqualität ist immer schwierig. Das ist natürlich immer schwierig. Aber es gibt Beispiele. Nobu zum Beispiel als Restaurant oder Cipriani als Restaurant, italienisches Restaurantkette. Also das gibt es schon. Und im Lanzerhof ist es so, dass natürlich das Entscheidende ist, unsere Lanzerhof-Akademie, die Ausbildung der Ärzte. Das heißt, wenn wir jetzt neue Häuser bauen, ist es keine so schnelle Expansion. Also wir expandieren ja nicht, also jetzt bauen wir 10 neue Häuser. Wir reden jetzt über ein, maximal 2 neue Häuser. Und da ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir so ein Projekt angehen, dann reden wir heute darüber, aber die Eröffnung ist vielleicht in 4 oder 5 Jahren. Und wir beginnen dann aber jetzt schon mit der Planung, welche Ärzte, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in diesem Haus sein können oder wer da hin will. Und da komme ich wieder zurück auf Hamburg, wo wir zuerst darüber gesprochen haben, dass wir diese Ausbildung brauchen, die Lanzerhof Academy, und dass wir in die Städte müssen, weil hier sind natürlich die Menschen und hier sind die Talente und die müssen wir für uns gewinnen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einerseits nicht nur junge Gäste zu uns auch bekommen, sondern dass wir vor allem Medizinerinnen und Mediziner, die an Naturheilkunde, an neuen präventiven Formen der Medizin interessiert sind, dass wir die für uns gewinnen.
Sag nochmal zum Abschluss, ich meine, ich weiß, dass du viel durch die Welt fährst und Sachen anguckst und selber nach Inspiration suchst und sonst kommt man ja auch nicht auf die verschiedenen Ideen. Jetzt unabhängig vom Lanzerhof oder von deinen ganzen Betrieben in Kitzbühel, was hat dich denn jetzt so im Bereich Gastronomie, Hotellerie weltweit zuletzt am meisten angesprochen? Und das ist okay, das ist krass. Und jetzt nehmen wir nicht Sansibar, weil das ist ja ein Sonderfall. Aber was hast du zuletzt gesehen, wo du dachtest, okay, was die da machen? Gibt es so Projekte, wo du beeindruckt bist?
Ja, ich gebe jetzt 2 Antworten. Die eine ist die für mich sympathischere und bessere. Wenn ich jetzt sage, also die Shanti Ananda im Himalaya oder in Koh Samui haben mich so begeistert. Das würde aber nicht ganz zutreffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Sind tolle Häuser, gar keine Frage.
Wie heißen die?
Shanti Ananda, da gibt's eins in Himalaya, eins in Mauritius und dann gibt es noch ein sehr schönes Resort in Koh Samui. Aber wenn ich jetzt nachdenke und sage, was mich jetzt sehr beeindruckt hat und das ist aber totale Plattitüde, und da wird jeder sagen, das ist ja blöd, also wenn man überhaupt den Begriff Dubai erwähnt. Aber was mich jetzt bei der letzten Reise, wo ich in Dubai war, beeindruckt hat, ist die durchgängige Qualität, die dort hergestellt wird. Und wie die das schaffen, in so vielen Betrieben, also jetzt unabhängig von der baulichen, da kann man sagen Wahnsinn oder nicht Wahnsinn, aber es gibt da so viele Restaurants und Hotels mit einer enorm hohen gastronomischen Qualität. Und zuletzt war ich in einem sehr, sehr bekannten oder einem der bekanntesten Hotels in Dubai und die haben so tolle Mitarbeiter gehabt, alle aus Portugal. Dann sage ich, aus Portugal, denke ich mir, warum sind die jetzt nicht in Deutschland? Warum gehen die nach Dubai? Und da muss man nachdenken, dass man die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen bei uns sein. Und da muss man Zugänge und natürlich auch das Problem der Entlohnung, weil du musst als Gastronom halt arbeiten, wenn andere frei haben. Und in Dubai gibt es halt steuerfrei, aber wir müssen heute damit konkurrieren, weil dieser 5-6 Stunden Flug ökologisch hin, ökologisch her, aber so viele Menschen reisen dorthin, aber die schaffen es wirklich, eine großartige Qualität in einer ganz großen Breite herzustellen. Und das hat mich enorm beeindruckt.
Krass, okay. Also hatte ich Dubai, ich habe da natürlich schon viel von gehört und gibt ja auch einige berühmte Projekte, aber die Breite ist das Argument.
Die breite Qualität, dass man in einer Destination, in so vielen Restaurants und in so vielen Hotels, wenn man essen geht, unterschiedlich so große Qualität und so internationales Mitarbeiter auch trifft. Also ich habe noch eine Mitarbeiterin getroffen dort aus China. Und sage, wie kommst denn du nach Dubai? Sagt sie, ja, sie kommt irgendwo in China. Und sie ist dann in Shanghai, gab's ein Inserat in irgendwo und die hatte gar nichts zu tun mit der Gastronomie. Und dann ist sie nach Shanghai und dann haben die gesagt, es gibt die Chance, nach Dubai zu gehen, für 2 Jahre befristet. Und dann hat die Ausbildung gemacht und kam dann von keine Ahnung wo in China nach Dubai. Und das wäre so cool, wenn wir es schaffen, weil letztendlich sind ja wir die Heimat der Qualitätsgastronomie. Die Schweiz, Österreich, zunehmend Deutschland, aber sagen wir Italien, Frankreich natürlich. Und wir müssen schauen, dass wir diese jungen Menschen aus der Welt zu uns bringen, also die Türen aufmachen, Ausländerfeindlichkeit abbauen, den Begriff Ausländer aus dem Sprachschatz streichen. Mit Menschen aus anderen Ländern sind keine Gefahr für unsere Bevölkerung, sondern eine riesige Bereicherung. Also auf die Türen.
Okay, also mehr kann man ja zum Schluss nicht verlangen. Also was ein Schlussstatement. Vielen Dank, Christian.
Vielen Dank.
Alles klar. Ciao, ciao. Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich. Aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.